Zum zweiten Mal hat sich der Buchclub von Die Leserinnen getroffen. Und was soll ich sagen? Es war wieder wunderbar. Das Einzige, was die Stimmung getrübt hat, war, dass ich zwischendrin ab und zu einen Hustenanfall bekommen habe. Du wirst es selbst hören. Ansonsten war es wieder toll, sich auszutauschen mit so klugen Frauen. Wir haben uns diesmal einem Sachbuch gewidmet, und zwar dem Buch Jede Frau von Agota Lavoyer. Viel Spaß beim Hören! Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum zweiten Treffen des Buchclubs von Die Leserinnen. Ich freue mich sehr, ich habe schon dem Treffen entgegengefiebert und diesmal widmen wir uns zum ersten Mal einem Sachbuch. Unser erstes Buch war ja ein Roman und das zweite Buch ist ein Sachbuch und zwar Jede Frau ist der Titel, über eine Gesellschaft, die sexualisierte Gewalt verharmlost und normalisiert. Ein Buch gegen die Rape Culture von Agota Lavoyer. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Die Betonung ist auf dem O. Agota Lavoyer. Das ist eine Schweizer Autorin. Und das Buch ist 2024 bei Yes Publishing erschienen. Die Autorin selber bezeichnet sich als Expertin für sexualisierte Gewalt. Sie ist Opferhilfeberaterin, Netzaktivistin und Referentin, eben wie gesagt in der Schweiz. Und als Opferhilfeberaterin hat sie in den letzten Jahren hunderte Opfer sexualisierter Gewalt begleitet, auch die Angehörigen unterstützt und auch viele Fachpersonen beraten. Das finde ich, merkt man dem Buch auch sehr stark an. Es ist ihr zweites Buch. Das erste Buch, was ich auch sehr spannend finde, und es soll hier nicht unerwähnt bleiben, ist das Buch »Ist das okay?« Ein Kinderfachbuch zur Prävention von sexualisierter Gewalt für das Gespräch zu Hause, die Arbeit in Schulklassen und in Beratungsstellen ab 6 Jahren. Also ein sehr spannendes Thema auch. Und ihr drittes Buch ist nach dem hier noch erschienen und zwar heißt es Ermutigt, ist im September 2024 erschienen und das ist ein Buch mit Expertinnenwissen für Betroffene sexualisierter Gewalt und Unterstützende. Also nochmal richtig hands-on in einer anderen Form. Vielleicht erzähle ich noch ein bisschen was zum Buch. Es ist in der Schweiz ein Sachbuch-Bestseller. Es wurde mir auch von einer Schweizer Hörerin des Podcasts wärmstens empfohlen und auch euer Feedback war durchweg eigentlich positiv. Aber vielleicht hören wir heute noch ein paar andere Stimmen, man weiß es nicht. Dürfte offen sein. Und der Titel, dazu vielleicht noch was Besonderes. Der Titel hat einen Unterstrich nach jede. Also zwischen Frau und jede ist ein Unterstrich und dieser Unterstrich soll symbolisch dafür stehen, dass sich mit dem Begriff Frau hier alle identifizieren können, die so gelesen werden wollen, so sozialisiert sind oder auch als non-binäre Person außerhalb der beiden Geschlechternormen lebt. Also statt eines Sternchens oder eines Doppelpunkts gibt es bei Agota einen Unterstrich. Wollen wir vielleicht direkt mal einsteigen? Rape Culture. Der Begriff, der hat mich schon ziemlich umgehauen, weil das ist schon ein sehr großes Wort. Und ich persönlich bin erstmal ein bisschen zusammengezuckt, als ich es gelesen habe. Und ich habe mir hier eine Lesestelle auch rausgesucht dazu. Irgendjemand hat das Mikro auf. Hello, willkommen. So, Rape Culture. Seite 29. Rape Culture bezeichnet eine Gesellschaft, in der sexualisierte Gewalt zumindest teilweise ignoriert, toleriert oder verharmlost wird. Dabei geht es nicht nur um Vergewaltigungen, sondern um jede Form von sexualisierter Gewalt. Rape Culture ist eine Gesellschaft, die sexualisierte Gewalt normalisiert und als Teil des, in Anführungszeichen, natürlichen, menschlichen Verhaltens versteht. Statt sexualisierte Gewalt als etwas zu verstehen, das strukturell und kulturell erzeugt und aufrechterhalten wird. Rape Culture ist eine Gesellschaft, die lieber fragt, wieso eine Frau sich so sexy angezogen hat, wieso sie getrunken hat, wieso sie allein unterwegs war, wieso sie mit zu ihm nach Hause gegangen ist oder wieso sie nicht früher schon, warum sie ihn nicht früher schon verlassen hat, als zu fragen, wieso er es getan hat. Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der alle Opfer kennen, aber kaum jemand einen Täter. Rape Culture ist eine Gesellschaft, die übergriffige Männer ganz oder teilweise aus der Verantwortung lässt, die zuschaut oder wegschaut, wenn Männer übergriffig sind. Rape Culture ist eine Gesellschaft, die es einfacher findet, Betroffenen die Glaubwürdigkeit abzusprechen, als damit umzugehen, dass viele Täter ungestraft davonkommen. Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der es üblicher ist, die Opfer der Lüge zu bezichtigen, als die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der unglaublich schnell, in Anführungszeichen, Unschuldsvermutung gerufen wird, aber ein, in Anführungszeichen, wir glauben dir, kaum zu hören ist. Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der es wenige, in Anführungszeichen, echte Opfer gibt und viele Opfer, die es eigentlich wollten, in Anführungszeichen, die in Anführungszeichen falsche Signale ausgesendet haben oder die in Anführungszeichen bloß Aufmerksamkeit wollen. Rape Culture ist eine Gesellschaft, die deine Geschichte frisst, sodass du sie nicht mehr wiedererkennst, wenn sie sie wieder ausspuckt. Rape Culture ist eine Gesellschaft, die einen Vergewaltiger verabscheut, aber er ist ein mächtiger oder beliebter Mann, ein Verwandter, ein Freund oder unser Partner. Rape Culture ist eine Kultur von komplizenhaften Männerbünden, Männer, die einander nicht zur Rechenschaft ziehen und einander decken. Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der es einfacher ist, sich mit dem Täter zu identifizieren und zu solidarisieren. In Klammern, es wäre doch nicht fair, wenn nun sein Leben zerstört würde wegen dieser Tat, als mit dem Opfer. Er hat wohl womöglich ihr Leben zerstört. Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der Vergewaltigungen von schwarzen, trans, behinderten und dicken Personen nicht zählen und Vergewaltiger immer die anderen sind. Die Rape Culture ist natürlich nicht in einem luftleeren Raum entstanden. Sie ist fest verwurzelt im Patriarchat, einem komplexen System von kulturellen Überzeugungen, Kontrolle und Macht. Wow. Was für ein dickes Brett haben wir uns da vorgenommen. Ich fange vielleicht mal an, wie es mir damit ging. Ich habe das Gefühl, dass bei mir wirklich Unlearn Rape Culture das Thema war bei diesem Buch. Und immer dann, das kennen ja vielleicht manche HörerInnen schon, immer dann, wenn sich bei mir die Haare hochstellen und ich denke, oh, das Thema, ich weiß nicht, dann weiß ich immer genau, okay, da muss ich genau drauf schauen. Das ist genau das, womit ich mich beschäftigen sollte. Und genau so war es hier auch. Und ich habe das ganze Buch durch mich selbst immer wieder dabei ertappt, wie diese ganzen alten Sätze, dieses ganze Gelernte in mir aufgepoppt ist. Wie all diese Geschichten hochgekommen sind aus den Medien, aus dem Umfeld, die man so erlebt hat, das Slut-Shaming, die Täter-Opfer-Umkehr und die dummen Sprüche, als man auch größer geworden ist und erwachsen wurde als Frau. Und das hat mich ganz schön betroffen gemacht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe im Kopf auch so ein paar Situationen in meinem Leben durchgespielt und dachte, vielleicht war das nicht mal ansatzweise okay, was da passiert ist. Und ich habe es nicht mal ansatzweise kapiert, dass es nicht okay war. Wie ist es euch mit dem Buch gegangen? Möchte irgendjemand was sagen?
Ja, ich würde was sagen. Ich finde gerade diesen letzten oder vorletzten Punkt. Rap Culture ist eine Gesellschaft, in der es einfacher ist, sich mit dem Täter zu identifizieren und zu solidarisieren, als mit dem Opfer. Also es wäre doch nicht fair, wenn nun sein Leben zerstört würde, versus er hat womöglich ihr Leben zerstört. Relativ aktuell war ein Fall in Bayern, wo ein Beamter zu einer milderen Strafe verurteilt worden ist, weil er ansonsten seinen Beamtenstatus verloren hätte. Und das beglichen wurde das mit der jungen Lehramtsanwärterin, die nicht eingestellt worden ist, weil sie auf einer Fridays for Future Demo war, die also nicht ins Beamtenverhältnis auf Zeit aufgenommen wurde, weil sie versucht hat, den Planeten zu retten. Das taucht da nicht auf, das ist zu neu oder zu aktuell, aber an dem Punkt muss ich da ganz stark dran denken.
Laura?
Ja, also ich habe ja schon geschrieben, ich beschäftige mich jetzt schon seit einiger Zeit beruflich mit dem Themenkomplex. Ich bin Lehrerin und wir sind gerade dabei, ein Präventionskonzept gegen sexualisierte Gewalt in der Schule aufzustellen. Und ich war schockiert, wie schwierig es wirklich auch ist mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich davon ausgegangen war, dass wir ein ähnliches Verständnis von Schutzbefohlenen zu ha haben, auf einen Nenner zu kommen, wenn es darum geht, zum Beispiel sowas wie eine Kleiderordnung zu diskutieren, weil wir sind für die Entwicklung der Jugendlichen da und wir sind eigentlich dafür da, dass sie eine Freiheit genießen können, sich ausprobieren können und eben in einer sicheren Zone zu sich selbst finden können. Und da gibt es aber ganz viele, und das muss man an der Stelle nicht gendern, Kollegen, die da anderer Ansicht sind und die das problematisch finden, wenn zum Beispiel junge Mädchen im Sommer in knapperer Kleidung in die Schule kommen und die dann wirklich Dinge äußern, wo sich mir die Haare zu Berge raufen, weil ich wirklich denke, solche Menschen sollten im Leben nicht mit Kindern in Kontakt kommen. Und da gab es eine Stelle, da musste ich da so dran denken, auf Seite 76. Das Problem sind die Erwachsenen, die frauenverachtende Haltungen der Rape-Culture an die nächste Generation weitergeben und damit zulassen, dass Menschen aufgrund ihres Äußeren, aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Geschlechtsidentität abgewertet, objektifiziert und sexualisiert werden. Der Kampf sollte also nicht den Kleidern und dem Kleidergeschmack von Kindern und Jugendlichen gelten, sondern der Rape-Culture. Und ich finde das immer wieder erschütternd, dass das so tief verwurzelt ist und dass das so an vielen Stellen auch so unscheinbar daherkommt und dass man in so Kleinigkeiten häufig eben auch schon so eine Misogynie und letztlich wirklich auch diese Rape-Culture reproduziert und denke, da müsste halt einfach viel, viel mehr gesellschaftliche Aufklärung insgesamt stattfinden.
Ja, hier wird auch wild genickt und hier werden viele Hände nach oben gestreckt. Anja, du warst zuerst.
Ich bin auch Lehrerin und über genau diesen Punkt mit der Kleiderordnung bin ich auch gestolpert. Und bei uns waren es nicht nur die Kollegen, die dann fanden, es muss ganz, also es gibt bestimmte Vorgaben und es wurde heiß diskutiert. Ich habe mir da also ein Klebchen reingemacht und werde das gelegentlich, glaube ich, das Kapitel nochmal kopieren, weil ich es einfach auch so auf den Punkt fand. Also noch mehr Stellen. Ich habe unfassbar viele Klebezettel drin, aber also wobei ich auch ehrlich gesagt nur bis Seite 83 gekommen bin. Aber bis dahin genau sind es schon einige. Und das waren ganz viele Sachen, wo ich so gedanklich dann auch einen Haken hintergesetzt habe.
Laura hat auch gerade noch mal ihr Buch hochgehalten. Da sind unendlich viele Klebezettel drin. Wow. Bei mir sind es ja immer die Eselsohren, weil ich ja nachts lese. Und vielleicht könnt ihr sehen, auch hier das Buch ist auf jeden Fall angeschwollen, weil es dann immer dicker wird, wenn ich oben knicke, weil ich einfach keine Klebezettel am Bett habe. Jasmin, du wolltest auch noch was sagen dazu.
Genau, Seite 73 passt ganz gut, ja. Die Kleidervorschrift aus der Schule in Genf, ja, die dann die Mädchen gezwungen hatten, das T-Shirt der Schande überzuziehen, wenn sie zu freizügig angezogen waren. Und ich lebe auch in der Schweiz. Agota ist ja eine Schweizer Autorin. Also ich glaube, hier ist es zum Teil schon noch eine Spur schlimmer, ja. Also
Ja, aber
die Misogynie ist in den deutschsprachigen Räumen ja. Ja, schon schwierig. Also ich kann das aus meinem Umfeld leider bestätigen, dass es hier auch unter jungen Lehrerinnen und Lehrern noch so ist.
ja, danke. Ich kann mich auch erinnern als Mutter. Also ich bin keine Lehrerin, ich bin ja Mutter. Mein Kind sollte ins Schullandheim fahren und es wurde den Müttern erklärt, sie sollten bitte den Kindern ordentliche Shorts mitgeben. Es geht in den Hochseilklettergarten. Bitte keine Hotpants, die wären hier voll fehl am Platz. Und dann habe ich dem Lehrer erstmal erklärt, wie schwierig es ist, normale Hosen für Mädchen zu kaufen. Und zwar ab einem Alter von ungefähr eins sind einfach alle Hosen Hotpants. Und die Frage ist, warum? Wir sind jetzt dazu übergegangen, einfach Hosen abzuschneiden, die irgendwie am Knie kaputt gegangen sind, weil die eigentlich zu schade sind, um sie komplett wegzuschmeißen oder eben in der Jungsabteilung zu shoppen, wo die Größen auch nochmal anders sind. Darüber haben wir auch an anderer Stelle im Podcast schon mal gesprochen, aber das ist ja absurd und dass auch die Lehrer das überhaupt nicht schnallen, dass das überhaupt keine modische, das ist nicht mal der modische Geschmack, sondern du hast gar keine Wahl, was anderes zu kaufen, als genau diese Shorts, die eben kurz über der Pobacke enden, und zwar ab einem Alter von 2 Jahren. Das ist doch verrückt, oder? Anna, du wolltest auch noch was dazu sagen.
Ja, Überraschung, ich bin auch Lehrerin.
Also ich bin
Hatte
keine
ich auch
Lehrerin, also ich kenne
schon.
es nur aus dem Umfeld meiner Kinder, ja. Also das, ich
Ja.
bin.
Also wir hatten vor einigen Jahren auch im Kollegium das Thema, wo das dann von Leitungsseite aus mit dem T-Shirt der Schande quasi vorgeschlagen wurde, wo ich auch vehement dagegen war und gesagt habe, ich finde es nicht in Ordnung. Die Zeiten sind vorbei, wo man das gemacht hat. Und die Kinder sollen sich hier entfalten können und sollen sich ausprobieren können. Was jetzt immer mal wieder vorkommt, wenn dann irgendwie mal ein Kind bauchfrei unterwegs ist, also bauchfrei im Sinne von 2 Zentimeter oder so, das finde ich jetzt nicht so tragisch, aber da wird dann das sehr unterschiedlich betrachtet. Und ich finde das extrem problematisch, weil wir dann wieder bei diesem großen Thema Täter-Opfer-Umkehr sind. Weil entweder ich gucke hin und finde mich damit ab oder ich gucke nicht hin, weil ich mich nicht damit abfinde. Fertig. Also es ist ja das, was in meinem Kopf passiert, wenn ich die Person anschaue und nicht das, was bei der Person passiert. Und die ist ja nicht dafür verantwortlich.
Ja, das ist absolut richtig.
Ja. Allerdings muss ich sagen, das Buch zu lesen fiel mir schwer. Also ich habe es auch schon länger. Ich habe da ganz lange dran gelesen und es immer wieder weglegen müssen, weil das bei mir auch ganz vieles in Gang gesetzt hat, ganz viel Wut ausgelöst hat und eben auch mir Situationen aus dem eigenen Leben zurückgebracht hat, in Erinnerung gebracht hat, die ich dann anders bewertet habe und bemerkt habe, was eigentlich einem alles zustößt oder was man als normal erachtet, was es gar nicht ist.
Ja, das ging mir eben genauso. Also es hat in mir ganz viel bewegt und auch die Bewertung von Dingen, die ich so bis jetzt erlebt und erfahren habe auch. Also auch durch die Medien irgendwie große, große Fälle, die in der Presse waren. Auch das betrachte ich jetzt wirklich komplett anders. Also seitdem ich feministische Bücher lese und mich nochmal auch mit meiner eigenen Sozialisierung beschäftige. Ich sehe ein paar Nicker. Da ist es wirklich so, dass ich Dinge komplett neu betrachten kann, was eine schöne Sache ist, aber auch sehr schmerzhaft. Und vielleicht ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel, ich bin so alt, Leute. Ich habe damals den Film Kids im Kino geschaut. Also das war so ein Must-See-Film damals, so Independent-Film. Chloe Sevigny hat da ihren ersten Auftritt gehabt, ist damit berühmt geworden, geht um Kids, eben so junge Menschen, richtige Teenies in New York, die Sex haben und Spaß haben, aber eben sich dabei mit AIDS anstecken. Und da gibt es ganz zum Schluss eine Szene, wo ein Junge, also Chloe, die der Charakter, den Chloe spielt, schläft und er schläft mit ihr. Und es hat mir damals schon so ein Unwohlsein verursacht, aber ich hatte dafür gar keinen Begriff. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das eine Vergewaltigung zu nennen, weil das nie jemand so genannt hat. Also, dass wenn jemand schläft und du sexuelle Handlungen vornimmst und du keine Einwilligung hast, dass das nicht, dass das eine Vergewaltigung ist, dass man das so nennen darf. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Und all diese Dinge sind mir wieder in den Kopf gesprungen. Und also wirklich aus tiefster Pubertät auch. Und das ist doch wirklich sehr erstaunlich, was so ein Buch in einem auslösen kann. Jasmin, du musst dich nochmal unmuten. Ihr seid alle so diszipliniert, was großartig ist, aber wenn man dann dran ist, ganz aufgeregt, dann vergisst man's. Und ich glaube, jetzt bist du eingefroren. Laura, magst du dann vielleicht was sagen?
Ja, genau, das ist so ein Punkt. Das hat unheimlich viel nochmal auch hochgeholt. Und auch, dass man über so ein paar Dinge vielleicht etwas anders nachdenkt. Ich denke, also ich kenne persönlich keine Frau, die noch keine sexualisierten Übergriffe erlebt hat, keine einzige. Und ich denke, da geht's allen so wahrscheinlich. Der Umgang gerade von auch anderen Frauen damit ist dann auch nochmal so ein Thema, wo ich so sehr drüber nachdenken musste, weil zum Beispiel von meiner Mutter ist es ganz oft so gewesen, dass sie dann mir die Schuld gegeben hat und gesagt hat, was warst du auch so doof, was bist du da auch hingegangen, ne? So solche Geschichten. Und dass ich so mit meiner Verzweiflung und ja gemerkt habe, dass es nicht in Ordnung, was mir passiert ist, halt auch nirgendwo hingehen konnte, weil alles, was ich bekam, waren Vorwürfe und es war halt meine Schuld in dem Punkt. Und deswegen fand ich ja auch eine Stelle so schön auf Seite 62. Weibliche Solidarität ist in einer misogynen Gesellschaft ein neues Konzept. Ausgelebt entkräftet ist das Patriarchat. Und das finde ich einen unheimlich schönen Gedanken. Und das geht mir auch so. Also ich versuche das auch mit meinen Mädels in der Klasse regelmäßig, dass wir dann eben auch so einen Schonraum haben, wo wir über Dinge sprechen können, völlig auch wertfrei. Und dass ich auch versuche, ihnen zu vermitteln, wenn ihr in Situationen kommt, die sich so oder so darstellen, nein, es ist nicht eure Schuld. Ja, ihr dürft immer Nein sagen. Und sollte das in irgendeiner Form weitergehen und gegen das, was ihr wollt, dann seid bitte laut, dann sagt Bescheid, wendet euch an jemanden. Wir haben ganz, ganz viele Anlaufstellen. Wir haben dann sehr engmaschiges Netz auch etabliert, weil ich auch ganz häufig das Gefühl habe, dass auch die Mädchen heute noch nicht das Gefühl haben, meine Gefühle sind berechtigt, ich darf mich wehren und es ist nicht meine Schuld, wenn Männer oder eben also Menschen mir gegenüber übergriffig reagieren und ich habe das Recht, betroffen zu sein und ich habe das Recht, mich da zu äußern. Und deswegen ist das so eine Sache, ich finde, das muss einfach auch kulturell etabliert werden und da fand ich dieses Zitat eben sehr schön. Die Idee, dass man selber ja durch das Lesen zum Beispiel eines solchen Buches und der Aufarbeitung der eigenen Biografie ins Handeln kommt und sagt, und ich nehme das jetzt auf und ich sorge dafür, dass die nachfolgenden Generationen ein anderes Verständnis für sich, für ihre Bedürfnisse bekommen und das eben auch äußern können.
Ja, ich finde auch, da wären wir wieder bei diesem T-Shirt der Schande, was es übrigens zu meiner Schulzeit noch sehr oft gab. Ich hatte eine Freundin, die war Grufti in der katholischen Mädchenschule. Das war sehr lustig. Also, die hat es nicht leicht mit unserer Direktorin. Aber wenn man dann schaut, also Agota Lavoyer bringt total viele Zahlen und Fakten auch. So wie ich das von allen Sachbuchautorinnen ehrlich gesagt kenne, dass die unglaublich fundiert sind, unglaublich viele Hausaufgaben machen. Und sie bringt eben auch neueste Zahlen, wo steht, dass mindestens jede dritte Frau in ihrem Leben einen körperlichen sexualisierten Übergriff erlebt. Und zwei von drei Frauen werden regelmäßig verbal sexuell belästigt. Aber wenn wir jetzt den Schritt wieder zurück machen und sagen, weiß ich überhaupt, dass das nicht in Ordnung ist? Also wenn ich aus der Schule komme und mir da schon erklärt wird, dass wie ich mich anziehe, ist schon meine Schuld. Also dass dann die Jungs sich nicht konzentrieren können, dass die Lehrer irgendwie verwirrt sind. Was lernen die anderen Jungs? Was lerne ich da? Und wenn ich diese Zahlen lese, frage ich mich, wissen diese Frauen überhaupt, was ihnen passiert? Kann man diese Zahlen in der Form überhaupt abfragen? Oder muss man nicht eigentlich erst ein Debrief machen und sagen, pass mal auf, wir machen jetzt hier einen kleinen Workshop und wir klären dir jetzt erstmal, was die Range ist von sexualisierter Gewalt, die dir passieren kann. Und jetzt befragen wir dich, ist dir davon schon mal was passiert? Ein bisschen so wie bei der Werbeforschung auch. Das habe ich nämlich mal studiert, dass man da auch gestützte Abfragen macht. Welche Zigarettenmarke hast du in den letzten 3 Monaten gesehen? Und dann fragt man nochmal die Marken ab. Also eigentlich müsste man genauso auch abfragen. Und ich glaube, das ist auch Teil des Unwohlseins dieses Buchs, dass man das im Hirn immer ausblenden muss, weil ansonsten würde man ja konstant in Gefahr leben. Also wir wollen doch nicht als Menschen die ganze Zeit in Gefahr leben und gerade wir Frauen, wir wissen es eigentlich schon, aber wir müssen es ausblenden. Ansonsten würdest du ja die ganze Zeit im Panikmodus sein, rein organisch schon total schwierig. So, jetzt muss ich mal überlegen, wer als erstes dran war. Jasmin wollte vorhin schon was sagen. Darum würde ich sagen, Jasmin fängt an.
Gehabt. Ich bin gerade umgezogen in der Wohnung. Ich überlege, was ich vorher sagen wollte. Ja, aber was mir ein bisschen zu dünn war in dem Buch, also viele Dinge sind, glaube ich, bekannt, wenn man sich mit feministischen Büchern beschäftigt. Was ich ein bisschen dünn fand, war das Unlearn, Rape Culture. Also da frage ich mich immer, was kann man denn tun? Ja, ich kann meine Kinder aufklären und kann Bücher in diese beliebten Bücherschränke reinstellen. Ja, was mache ich da noch gerne? Aber was kann man tun? Ja, ich meine, das Zitat, was sie schreibt, dass es so akzeptiert ist. Ja, also auf der ersten Seite von Unlearn Rape Culture
das Wegsehen, Normalisieren, Verharmlosen, Ignorieren, das ist ja da. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir da weiterkommen. Und das, ja, da hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen mehr Ideen vielleicht gibt, aber vielleicht ist man da auch einfach ideenlos.
Ich hatte so ein bisschen Gefühl, es ist auch der Leseprozess, der dir helfen soll, das zu unlearnen
Ja.
sozusagen, dass du praktisch im Lesen und dadurch, dass du dir mehr Wissen aneignest und auch Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive erklärt bekommst,
Ja.
dass es für dich ein Unlearning ist.
Ja, für den Leser, ja, genau. Aber
Ja.
wer liest das Buch, ja?
Ja, wieder wir. Wir sowieso interessiert sind, da hast du absolut recht. Und wahrscheinlich ist sie dazu sehr in ihrer Arbeit auch verhaftet. Also das klingt sehr nach One-on-One, was sie tut. Und da kommt vielleicht noch mehr. Vielleicht kommt ein viertes Buch und es ist, wie man gesellschaftlich da Veränderungen voranbringen kann. Aber es ist nämlich auch ein Thema, was mich sehr umtreibt. Vielen Dank, Jasmin. Anna, möchtest du noch als nächstes was sagen?
Zu dem Umgang oder der Reaktion von Frauen, gerade wenn es jetzt darum geht, sich zu solidarisieren. Ich habe infolge von dem Buch, als ich das gelesen hatte, da eben auch mit Freundinnen drüber gesprochen. Und eine sagte dann so, ja, sie will sich damit eigentlich gar nicht auseinandersetzen, weil dann müsste sie sich ja eingestehen, dass sie vielleicht selber Erfahrungen gemacht hat, die nicht in Ordnung waren. Und ich glaube, da ist ganz viel Selbstschutz dabei, und ganz viel, dass Frauen eben aus genau diesem Grund, das wegschieben und gar nicht damit, zu tun haben wollen, weil sie ja dann, begreifen würden, dass sie auch in irgendeiner Form zum Opfer geworden sind. Und es aber für ihr Selbstverständnis so einfach nicht passt. Und ich denke mal, da müsste man erst mal daran ansetzen, dass Opfer sein per se keine Schande ist, so eben wie bei Giselle Pellico, und dass es total verbreitet ist. Wenn sich da mehr zu äußern würden, also das mehr nach außen tragen, wenn man da mehr drüber sprechen würde, würde sich das vielleicht auch ein Stück weit normalisieren. Und dann könnte man vielleicht auch an dem Punkt ansetzen, ich spreche mehr darüber, was ist mir passiert oder wie gehe ich damit um und höre anderen zu, möglichst natürlich ohne Urteilen, aber das ist mal schwierig, um dadurch dann eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich das weiterentwickeln kann. Also, dass man eben einen Weg aus dieser Rape Culture rausfindet.
Ja, da sagst du was total Wahres und ich glaube, das ist der Schlüssel für alles, was uns bewegt und was wir verändern wollen. Also zumindest ist es mein Gefühl, die Solidarität, die wir da immer so beschwören, ich glaube, die hängt viel damit zusammen, dass wir miteinander sprechen und dass wir uns austauschen, dass wir uns in Kreisen wie diesem hier oder auch mit unseren Freundinnen und Bekannten austauschen. Und das fängt ja bei so Sachen an wie, ich habe eine Fehlgeburt und ich spreche drüber und auf einmal kommen total viele Geschichten und alle erzählen dir was. Und zwar Frauen jeden Alters erzählen auf einmal von den Kindern, die sie im Herzen haben und nicht an der Hand. Und oder Kinderwunschbehandlungen und, ja. Und genauso ist es vielleicht mit diesen Themen auch. Da gibt es eine Zahl im Buch, die ich mir aufgeschrieben habe, das BKA Deutschland, also in dem Fall betont sie das natürlich besonders. Das BKA geht davon aus, dass nur 1% der Sexualdelikte angezeigt wird. Und wenn es um ex-partnerschaftliche oder partnerschaftliche sexualisierte Gewalt geht, dann sind es 0,6% der Fälle. Und dann rechnen wir nochmal dazu, okay, habe ich überhaupt kapiert, dass mir was passiert ist, was nicht in Ordnung ist. Und dann versuchen wir nochmal rauszurechnen, wie viele Prozent das wohl sind. Dann ist es nochmal deutlich weniger. Da wären wir wieder bei, das Gehirn versucht ja, uns zu schützen und uns zu erklären, das ist in Ordnung. Aber das ist eben schwierig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele in so Partnerschaftsgewalt bleiben. Drum finde ich ein ganz wichtiger Teil des Buchs, vielleicht auch für die, die noch nicht so weit gekommen sind beim Lesen. Ganz hinten gibt es das Kapitel My Story, wo sie sagt, ich werde so oft oder oft habe ich das Gefühl, wahrscheinlich wird sie nicht darauf angesprochen, aber sie hat das Gefühl, dass die Menschen davon ausgehen, dass sie aus so einer beobachtenden Rolle heraus agiert. Und sie möchte in dem Buch einmal auch ihre Erlebnisse und Erfahrungen darstellen. Und da ist jetzt kein Schock, keine shocking Riesenenthüllung dabei. Und das ist gar nicht schlimm, weil alles sind kleine Mikroverletzungen und es sind alles Übergriffe. Und sie schreibt ja auch, dass die Frage ist, wenn ich verbal attackiert werde, irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben. Wo ist die Grenze? Also, ach genau, hier, haha, die habe ich es, genau. Wo fängt sexualisierte Gewalt an? Weil dann betrifft es ja faktisch jede. Denn sie sagt, sowohl sexualisierte Gewalt als auch Catcalling, also dass einem hinterhergepfiffen wird oder dass man, obwohl man nicht darum gebeten hat, irgendwie anzüglich angelabert wird, das liegt auf dem gleichen Kontinuum von sexualisierter Gewalt. Also alles liegt eigentlich auf der gleichen Gerade wie eine Vergewaltigung. Und die Angst, dass diese Situation eskalieren könnte, ist nicht abwegig, nie, für alle von uns. Und vielleicht ist das schon mal der gemeinsame Nenner, bei dem man anfangen könnte, dass man sagt, du weißt genau, was das Gefühl ist. Du weißt genau, du stehst im Club und er sagt, lächle doch mal, da siehst du viel netter aus. Und du weißt, wenn du ihm jetzt einen dummen Spruch drückst, dann eskaliert es mindestens verbal und zwar richtig blöd für dich. Und du stehst richtig doof da. Und das ist aber dann noch der beste Fall, dass er dich irgendwie anpöbelt. Und das kennen alle. Das kennt jede Frau, egal wie solidarisch oder unsolidarisch sie ist. Anja, du wolltest was dazu sagen.
Ja, sie hat diese schöne Stelle, ich hoffe, ich finde sie jetzt gleich, wo sie eine Aktivistin zitiert, die sagt, naja, solange Männer keine Angst haben müssen, dass Frauen auch mit Gegengewalt reagieren, das Beispiel war, den Penis mit einem Cutter zu zerstückeln, das war der Wortlaut. Dann, also solange Frauen eben ihr erlerntes Verhalten reproduzieren und versuchen, die Gewalt wegzulassen, um es nicht noch schlimmer zu machen für sich, solange werden Männer übergriffig sein. Ich finde die Stelle leider gerade nicht, aber die fand ich auch sehr, hier, Seite 26 ist das. Und zwar, dass alles Verhalten in Ordnung ist und die Ohrfeige kann gegen Gewalt die eine Lösung sein. Gern lasse ich an dieser Stelle die französische Autorin Virginie Despentes wahrscheinlich zu Wort kommen. Despentes, die als 17-Jährige beim Trampen vergewaltigt wurde, schreibt in ihrem feministischen Essay King Kong Theorie: Trotzdem halten es Frauen immer noch für nötig, zu versichern, Gewalt ist keine Lösung. Doch an dem Tag, wo die Männer Angst haben müssen, dass ihr Schwanz mit einem Cutter zerfetzt wird, wenn sie versuchen, einer Frau Gewalt anzutun, werden sie plötzlich ihre männlichen Triebe besser beherrschen können und verstehen, was Nein bedeutet. Das finde ich dazu einen ganz guten Punkt. Und was finde ich wenig vorkommt, es werden Transfrauen genannt. Aber ansonsten wird auf queere Frauen ja wenig eingegangen, zumindest soweit ich bisher bin. Und der Aspekt, finde ich, kommt so ein bisschen kurz, weil das durchaus ja auch eine Gewalt ist, wovon Männer sich unfassbar provoziert fühlen, wenn zwei Frauen zusammen unterwegs sind.
Laura hat sofort die Hand gehoben. Laura, möchtest du direkt darauf antworten?
Gerne. Ja, Grundsätzlich, ich verstehe den Punkt, ich sehe das auch ähnlich. Also es gibt ganz viele andere weiblich gelesene Gruppen oder Personen, die da nicht so sehr zum Tragen kommen. Aber ich glaube, der Knackpunkt ist einfach die Idee der binären Sozialisation von männlich und weiblich. Da gibt es ja tendenziell nicht viel dazwischen, was Menschen irritieren, neigt generell eher dazu, Verunsicherung und Desintegration hervorzurufen. Und das führt dann immer long-term zu Gewalt irgendwie, weil Menschen ja grundsätzlich mit etwas, was sie nicht so einschätzen können oder was ihnen nicht nah ist, nicht so gut umgehen können. Grundsätzlich finde ich, gerade vor dem Hintergrund, dass Sozialisation wahrscheinlich das Kernproblem ist. Also wir können uns jetzt natürlich Gedanken machen und überlegen, wie könnte man das irgendwie aufbrechen und wie könnte man das vielleicht auch für nicht heranwachsende, sondern eben schon erwachsene Frauen irgendwie möglicher machen, da auch ein Gespräch zu führen oder sich das auch bewusst zu machen, dass man eben sehr viel sexualisierte Gewalt in seinem Leben schon erlebt hat. Grundsätzlich werden wir das aber, glaube ich, langfristig nur dann überwinden, wenn wir eben aufhören, dieses Boys will be Boys Schema weiterzufahren und männliche und weibliche Sozialisation so binär zu denken, wie wir es tun und immer noch nach diesem Schema F verfahren, was Mädchen eben sagt, sei mal leise, sei mal niedlich, sei nicht so laut, ne, so das passiert Mädchen halt schon mal und Jungs dann zu sagen, so ja, es ist aber auch dein gutes Recht und Grenzen musst du nicht respektieren, weil Männer haben halt keine Grenzen, so das wirst du schon noch merken. Und ich glaube, solange wie die Sozialisation in der Gesellschaft als Ganzes so läuft, werden wir Schwierigkeiten haben, dieses System zu brechen. Jetzt habe ich den Eindruck, dass das sich langsam aufweicht. Und es gibt viele Sozialwissenschaftler, die in den aktuellen, vor allem politischen Umbrüchen auch eine Art Todesschrei des Patriarchats verstehen wollen und sagen, ja, das ist so das letzte Aufbäumen, bevor wir uns gesellschaftlich vielleicht auch neu aufstellen. Ich will das einfach glauben. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich möchte das glauben, weil ich denke, so ein bisschen Hoffnung in die Richtung, dass man da alles noch ein bisschen inklusiver, feministischer und letztlich irgendwie für alle Menschen schöner machen kann, das wäre super. Aber solange wie wir eben diese alten Sozialisationsmuster nicht durchbrechen, wird es wahnsinnig schwierig, die Rape Culture zu durchdringen und letztlich auch eben zu unlearnen letztlich.
Ja, ich glaube auch, ich denke da auch ganz viel drüber nach und ich habe auch schon versucht, Christina Klemm einzuladen. Anderer großer Buchtipp, Gewalt gegen Frauen, nee, heißt ja Gewalt gegen Frauen das Buch, ne? Gewalt gegen Frauen. Leute, lasst mich kurz umdrehen. Irgendwo da hinten habe ich es. Auf jeden Fall Christina Klemm, großartiges Buch gibt es im Moment auch in der Landeszentrale für Bundeszentrale für politische Bildung zu kaufen. Also schnäppchenmäßig kann man das sich auch zulegen, das Buch. Und es ist auch großartig und auch genauso gut geschrieben. Die ist nämlich Anwältin und auch unglaublich gut strukturiertes Buch bei ihr. Mit vielen Beispielen auch, die nochmal sehr nachfühlen lassen, wie das sich entwickelt, wie Dinge eskalieren, wie es überhaupt zu einem Femizid kommen kann. Auf eine sehr schmusige, harmlos anwirkende Art und Weise am Anfang, was man in jeder Rom-Com auch sehen könnte. Und da bin ich dann immer die Spaßverderberin, wenn ich mit meiner großen Tochter Fernsehen schaue oder nicht lineares, dann sage ich immer, das ist übergriffig, das ist Stalking. Und sie so, oh Mama, es ist einfach eine romantische Komödie. Und ich so, nein, das ist nicht in Ordnung. Und es ist so schwer, aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Man muss wirklich in jeder kleinen Sache dann sich selber am Schlawittel greifen, solidarisch sein und auch diese Dinge demaskieren und wirklich benennen. Und ich glaube schon, das ist, muss Jugendarbeit sein. Also mir graut schon davor, mit meinem Sohn drüber zu sprechen. Er wird mich hassen, aber da muss er durch mit einer feministischen Mutter. Ja, und ich glaube aber auch, solange Männer nicht verurteilt werden, und vielleicht können wir gleich nochmal über diese rechtlichen Aspekte auch sprechen, solange denen nichts droht. Und das kommt in dem Buch so gut raus und das hat mich sehr wütend gemacht in dem Buch. Solange denen praktisch nichts droht und auch keiner gecancelt wird und auch all diese Beispiele, die jetzt ganz aktuell sind, stehen alle in diesem Buch. Ein Mockridge und ein Rammstein-Sänger und die sind da alle drin in Gérard Depardieu. Die sind nicht gecancelt. Man cancelt hier so schnell niemanden. Es muss keine Angst haben. Aber trotzdem kann sich so halt nichts ändern. Vor allem, wenn keiner gecancelt werden kann. Katrin, du wolltest was sagen. Du warst ganz bestimmt die Erste. Ich hab's mir gemerkt.
Ja, ich wollte noch mal kurz zurückgehen zu diesem Punkt Boys will be Boys, weil ich da auch noch eine Textstelle hatte, nämlich auf Seite 183. Das ist Boys will be Boys. Männliches Verhalten ist unveränderbar. Dadurch wird die Erwartung an jede Frau klar. Sie muss sich vorausschauend korrekt verhalten. Dann erfährt sie keinen sexualisierten Übergriff. Wenn sie doch einen Übergriff erfährt, schicken wir sie in einen Selbstverteidigungskurs, kaufen ihr Pfefferspray,
Geben ihr Ratschläge wie sei im Dunkeln nie alleine unterwegs oder lass dein Getränk nicht aus den Augen und erwarten im Gegenzug von ihr, dass sie sich künftig besser schützt. Dann überspringe ich was und dann kommt nämlich zu guter Letzt entlassen sie Cis-Männer, die sich als kaum als potenzielle Opfer fühlen, mit dieser Furcht aus der Verantwortung. Das hat mir noch mal richtig die Augen geöffnet, was für ein gesellschaftlicher Missstand das ist, dass wir Frauen alleine diese Verantwortung tragen und uns davor zu schützen und die Männer einfach gar nicht in die Verantwortung genommen werden. Und dann werden sie, wie du es gerade gesagt hast, nachher strafrechtlich halt auch nicht wirklich geahndet, weil es dann häufig Situationen sind, die halt unklar sind, wo Aussage gegen Aussage steht und ja, wo dann nachher den Männern eigentlich nichts passiert, die Frau aber dann den Vorwurf tragen muss, dass sie das ja alles nur gesagt hat, um Aufmerksamkeit an sich zu ziehen und dadurch irgendwie berühmt zu werden oder was auch immer der Hack dahinter sein soll, warum wir das machen.
Ja, da gab es auch diese großartige Stelle im Buch, wo sie über das perfekte Opfer schreibt. Und am Ende ist die Conclusio, das perfekte Opfer ist tot. Also da ist definitiv klar, dass ihr was Schlimmes passiert sein muss, weil sie ist daran gestorben, an der Gewalteinwirkung. Und ansonsten ist es eigentlich immer falsch, was du machst. Wenn du dich wehrst, ist es falsch. Wenn du dich nicht wehrst, ist es falsch. Wenn du Anzeige erstattest, ist es falsch. Wenn du keine Anzeige erstattest, ist es falsch. Wenn du Therapie machst, ist es falsch. Wenn du keine Therapie machst, ist es auch falsch. Und idealerweise rückst du die Krone gerade und bist in ein paar Tagen wieder auf dem Damm. Und dann ist es vielleicht eine Erfahrung in deinem Leben, die du nicht nochmal machen musst, vielleicht wie so eine Bauchspiegelung, aber ist halt nicht so schlimm mehr. Also da kommt man dann drüber weg und macht ein paar Therapiestunden und dann ist wieder gut. Und das ist irgendwie so die Annahme der Gesellschaft, wie man damit umzugehen hat. Ich finde eh, dass sie diese Stellen, die le lesen sich wirklich nochmal wirklich als Bestandsaufnahme. Ich habe hier zum Beispiel auch auf Seite 39 mir gebookmarkt Männer als Täter und da schreibt sie nochmal nicht alle Männer, aber und dann zählt sie das wirklich auf. Und sie zählt alles auf und man denkt, ja, Mann, hier steht einmal wirklich alles drauf. Das müssten jetzt mal Männer lesen. Und ich hatte schon so eine Idee, Leute. Was haltet ihr davon? Auch nach dem Buch von Christina Klemm dachte ich so, kann das nicht Teil von dem Erste-Hilfe-Kurs sein? Also ich würde jetzt mal tippen, über 90% der Menschen in Deutschland machen einen Erste-Hilfe-Kurs mindestens einmal in ihrem Leben, wenn sie nämlich einen Führerschein wollen. Vielleicht verschätze ich mich da auch ganz wild, aber ich denke, viele Menschen machen einen Erste-Hilfe-Kurs irgendwann mal in ihrem Leben. Und könnte man da nicht auch das mit einbeziehen? Laura, sag du was.
Nur vielleicht ein kurzer vergnüglicher Einschub an der Stelle. Meine Schülerinnen haben in letzter Zeit so ein bisschen so ein, ja, wie ich sagen würde, problematisches Literaturgenre für sich entdeckt, wo es häufig eben auch um sehr übergriffige Männer geht und dass sie das dann immer schrecklich romantisch finden und immer, ach, und der ist so ein Beschützer und der ist so ein Mann und so. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe den Buscemi-Test mit denen gemacht. Ich habe ein Foto von Steve Buscemi. Wer ihn kennt, weiß, dass er wirklich ja auch so. Er ist ja kein phänotypisch schöner Mann. Und habe gesagt, okay, jetzt stellt ihr euch mal vor, diese Handlung, die da gerade passiert, aber der Mann, der das macht, der würde eben nicht aussehen wie ein Adonis, sondern wie er. Findet ihr das dann immer noch romantisch, schön, irgendwie anregend? Und dann war ganz schnell, nee, ich glaube nicht. Und ich habe gesagt, aber seht ihr, das Verhalten ist immer problematisch. Ich sage, ihr verknüpft das jetzt gerade mit einer Idee, die da eigentlich nichts zu suchen hat. Und wann immer sich ein Mann einer Frau gegenüber so verhält, ist das Stalking, ist das Belästigung, ist das Catcalling, you name it. Aber das ist immer übergriffiges Verhalten und vor dem Hintergrund muss man das bewerten lernen. Und ich hoffe, da habe ich auch dem einen oder anderen ein bisschen was zurechtgerückt.
Das ist eine großartige Idee. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch meinen Hustenanfall ein bisschen im Griff. Aber trotzdem übergebe ich direkt an Anja, die auch noch was sagen wollte dazu.
Ja, wir haben vorhin schon mal Filme angesprochen und ich habe vor einiger Zeit, das ploppte mir so als Vorschlag auf, Mädchen, Mädchen nochmal geguckt. Und den fand ich unfassbar toll damals. Und als ich den, und also die Damen, die mitspielen, sind ja auch durchaus überwiegend immer noch aktiv und machen ja auch inzwischen durchaus auch mal ganz feministische oder zumindest feministisch orientierte Filme, sie versuchen es. Und Ich habe diesen Film geguckt und habe mich gefragt, wie furchtbar sind wir eigentlich sozialisiert worden? Also um Sex zu haben, braucht man Männer, betrunken Autofahren, also alles in diesem ganzen Film hat so geschrien nach, ich bin furchtbar. Und ganz oft denke ich mir so, mein armes 90er-Jahre-Teenager-Ich, ich möchte das eigentlich auf den Schoß nehmen und ein bisschen streicheln und sagen, es ist nicht so und es bist nicht du. Und da sind, also auch in dem Buch sind so viele Sachen drin, wo ich denke, ja, ein Stück weit war es die Zeit, aber ganz viele Leute waren mit mir auch ganz schön scheiße. Und auch diejenigen, die es nicht hätten sein sollen. Und das finde ich, wenn ich eben davon ausgehe, das ist ja im Grunde genommen auch ihr Einstieg. Es stehen die Leute auf, die keine Erfahrung mit, die niemand, nein, die, es sollen Leute aufstehen, die Menschen kennen, die Erfahrung mit sexualisierter Gewalt haben und stehen alle auf. Das, glaube ich, ist so furchtbar repräsentativ.